nehmen. Wir sind heute hier im Haus Gottes und wollen uns über das Gebet wieder weiter Gedanken machen. Wir haben eine gute Zeit gehabt, gutes Wochenende mit Josef Hetschkock und all das, was hier war. Also wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Das muss alles noch verdaut und verarbeitet werden. Und jetzt geht's weiter. Der Ernst des Lebens. Halleluja. Gebetshindernisse. Tägliche, regelmäßige Gebetserhörung sollen für einen Christen ganz normal sein, so wie das Atmen, dass die Seele Luft holt und so weiter. So sollten wir Christen also immer wieder bestrebt sein, bemüht sein zu fragen, Herr, lehre uns beten, lehre uns richtig beten, lehre uns zu empfangen und nicht nur zu bitten, sondern auch empfangen, was wir erwarten. Doch bei dieser Erhörung, diese Gebetserhörung, das ist bei vielen Christen heutzutage nicht mehr normal. Wir glauben an Gott, wir lieben den Herrn, wir beten ihn auch an, aber dass wir erwarten und was empfangen, das ist nicht mehr normal. Aber die Bibel lehrt uns den normalen Weg, bitte und empfange, klopfe an und es wird dir aufgetan. Suche und du wirst finden. So ist es so wichtig, dass wir uns daran halten, an diesem Konzept des Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist, wie lange ist es schon bei uns her oder bei jedem Einzelnen von uns, dass Gott uns unser Gebet mal beantwortet hat? Wie lange ist das schon her? Wie weit liegt die letzte Gebetserhörung zurück? Und Gott erhört Gebet. Gott ist ein Hörer des Gebetes. Denn im Vater Unser werden wir gelehrt, täglich um unser tägliches Brot zu bitten. Täglich Gott darum zu bitten, führe uns nicht in Versuchung. Täglich Gott darum zu bitten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also wir sollten ja täglich einfach bestrebt sein, das zu finden. Und Jesus lehrte uns, tägliche Bewahrung zu bitten, führe uns nicht in Versuchung. Es war täglich, wir werden täglich angegriffen, täglich angegangen, täglich versucht der Teufel uns irgendwie zu Fall zu bringen. Und wir sollen täglich von Gott erwarten, dass er uns erlöst von dem Übel. Mir gefällt das Wort Übel sehr gut in Martin Luther, oder im Vater Unser, diesem alten Vater Unser. Natürlich, der Böse, das ist der Teufel, aber das Übel, da ist so vieles. Das sind schlechte Menschen, das sind manchmal Gemeinheiten, die uns so begegnen, die uns nicht so passen und so weiter. Und wir haben selbst schon so oft erlebt, dass das Übel da ist und einem zum Kotzen ist, verstehst du? Und man sagt, oh Gott, wie lange noch muss ich durch diese Hölle durch? Und Jesus zeigte uns, wie man ständig mit dem Vater in Verbindung ist und er hat wahrscheinlich dieses Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel selber gebeten, denn er sprach sehr viel von seinem himmlischen Vater. Und Jesus konnte sagen zu seinem Vater, ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 42, als er dort am Grab vom Lazarus steht. Vater, ich weiß, du hörst mich alle Zeit. Er hat ein gutes, intimes Verhältnis zum Vater gehabt und das zeigt, dass Jesus ein Gebetsmensch war. Morgen schon in aller Früh, bevor die Sonne unterging, war er schon auf dem Berg und hat schon alles vorbereitet im Gebet und mit dem Vater besprochen, was alles so passiert als nächstes. So, er hatte einen ungehinderten Zugang zum Vater. Täglich hat er Gott erlebt. Woher weiß ich das? Er hat es ja gar nicht groß geplant. Das heißt, und es begab sich. Das war die Führung Gottes. Tagtäglich hat sich irgendwas ergeben, was er gar nicht so selbstverständlich genommen hat, sondern es begab sich. Es passierte. Plötzlich kam jemand, das ist alles in Führung gewesen und führe uns nicht nur in Versuchung, sondern eigentlich heißt es richtig, führe uns durch die Versuchung. Verstehst du? Gott führt niemand in Versuchung, aber wir haben uns so angewöhnt, es steckt irgendwie im Fleisch und Blut, dass wir dann einfach plappern und führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns durch die Versuchung. Halt uns fest, halt uns treu, Herr Jesus. So, warum haben viele Christen kein Siegesleben? Das Problem ist, sie haben so viele Hindernisse in ihrem Leben, dass ihr Sieg blockiert wird, dass sie abgeschnitten werden von den Quellen, dass sie gar nicht dazukommen zu den, ja, zu dem, was das Leben reich und gut macht. Und ich habe eines festgestellt, was bei vielen Leuten da war, auch hier als Hetschkock war, da war auch ein junger Mann, der beschäftigt sich viel zu viel mit dem Teufel. Die reden zu viel vom Teufel, die denken viel zu viel über den Teufel und so weiter. Und der Teufel will ja triumphieren. Und meine Bibel sagt, gebt dem Argen keinen Raum. Ich soll dem Teufel keinen Raum geben. Und wie mache ich das? Indem ich ihn ignoriere, ihn sitzen lasse, von ihm gar nicht spreche, mit ihm gar nichts zu tun haben will. So, der Teufel versucht eigentlich mitzumischen und unser Gebete zu verzögern, dass wir nicht kriegen oder zu vereiteln, das wäre ihm am liebsten. Weißt du, er möchte, dass wir keinen Sieg haben und keine Heilung haben und keine Freude haben und keinen Frieden haben. Das ist ihm am allerliebsten, denn da profitiert er am meisten. Die alten Indianer sagen, den Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird in dir siegen. Dieser Geist, ob es Gott ist oder der Teufel, einer von diesen Mächten wird uns siegen. Deshalb beschäftige dich nicht so viel mit dem Teufel. Lass ihn sein, wer er ist. Lass ihn verschwinden aus deinem Leben, aus deinen Gedanken. Für dich ist er tot. Für dich hat er sowieso nichts zu sagen und zu tun. Jesus hat ihn besiegt und der Schlange ist der Kopf zertreten. Und jetzt versucht er in deine Gedanken, die Gedanken einzupflanzen. Zuerst einmal über Gebetshindernisse, wenn ich spreche. Gott ist ein Hörer der Gebete grundsätzlich. Er hat sich noch gar nicht geändert. Er ist immer noch derselbe. Und Gott lügt nicht, was er verspricht, das hält er. Und in meiner Bibel, im Hebräer 11, da heißt es, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Die Kraft Gottes nimmt nicht ab, auch seine Heilungskraft nicht. Also er ist der Gleiche, verstehst du? Er hat sich nicht geändert. Wissen, das ist sehr wichtig, dass du das weißt, Gott wirkt zuerst immer im geistigen und geistlichen Bereich, an der Seele und am Geist. Und dann erst, wenn die Seele gut bedient ist und gut versorgt ist und der Geist gut versorgt ist, dann geht es an den Körper. Dass auch der Körper spüren muss, die Materie, das Äußere und das Öffentliche um uns herum, das spürt uns, wenn unsere Seele glücklich im Herrn ist, wenn wir zufrieden sind, gesättigt sind, ja, unsere Lust am Herrn gehabt haben, unsere Freude am Herrn gehabt. Und dann, wenn die Seele und der Geist von Gott im Verborgenen bedient worden sind, in der Kammer, im Stillen, dann nehmen auch die Schmerzen ab. Und dann nimmt auch der Erfolg und das Gelingen zu. Also wenn wir von Gott betreut sind, von Gott Frieden haben, den Frieden, die Ruhe, die Gelassenheit, dann hört auch die Not in unserem Leben auf. Deshalb ist es so wichtig, zuerst mal mit Gott in Ordnung zu kommen. Und dann ist der Druck abgebaut, dann hast du ein Ventil, wo du einfach das Ganze rausgelassen hast, die ganze Spannung. Und das ist, dass wir ganz besonders daran arbeiten, dass wir die Spannung abgeben können, die so in uns ist, die sich so angestaut hat. Der Ärger, der Stress, der Zorn, die Bitterkeit, darüber werde ich sprechen. Das sind Gebetshindernisse nämlich. In Epheser Kapitel 3, Vers 16 heißt es, unsere wichtigste Sorge soll es sein, dass der innere Mensch erneuert wird. Dass der innere Mensch verändert wird. Und wenn der innere Mensch in uns Gestalt bekommt, die Gestalt Jesu Christi, dann wird sich auch äußerlich sich einiges verändern. Und deshalb, wir müssen uns an den Plan Gottes halten. Wie will Gott uns helfen? Wie will Gott uns begegnen? Ist zuerst einmal von innen nach außen und nicht von außen nach innen. So, die Franzosen, wenn sie Autos bauen, sie bauen von innen nach außen. Die Deutschen immer von außen nach innen. Total umgekehrt. Also das sind die Deutschen und Franzosen, das ist ein großer Unterschied. Aber Gott möchte von innen bequem, schön, angenehm, gut. Und ja, das bauen und nicht nur, dass du von außen ein tolles Auto hast und musst, wenn du das Auto kaufst, noch das Lenkrad noch mitkaufen und bezahlen. So, Gott kennt dein Gestern, er gibt er gibt dir alles, was du brauchst, auch heute. So, er gibt das, was du benötigst, er gibt dir dein Heute und du hast dein Heute. Der gehört das Einzige in deinem Leben, das Heute. Und dann kannst du sagen, Vater, ich überlasse dir alles, was morgen und übermorgen ist. Du hast mein ganzes Leben in der Hand. Also, gib ihm dein Heute. So viele Christen leben in Gestern und leben in Morgen, aber nicht im Heute. So, wenn ich an die Martha denke, als Jesus sagte, dein Bruder lebt, ich bin gekommen, um ihn aufzuwecken. Ja, ich glaube an die Auferstehung. Die kommt einmal bei deiner Wiederkunft oder was auch immer ist. Viele Christen glauben an die Zukunft, aber nicht ans Heute. Und wenn schon sie nicht an die Zukunft und das Heute glauben, dann glauben sie an gestern. Und sind so behaftet mit der Vergangenheit und schauen zurück. Und eines der Gebetshindernisse ist, wir lassen nicht los die Vergangenheit. Wir kleben an der Vergangenheit, wir reden über die Vergangenheit, wir werden da vom Teufel attackiert. Weißt du, was da passiert ist und so weiter. Wenn du betest, und eines der Gebetshindernisse ist, lass die Vergangenheit los. Vergiss, was gestern war. Gib ihm dein Heute, dein Jetzt. Und dann, er wird sorgen, dass morgen anders aussieht in deinem Leben. So, dein Körper braucht täglich Nahrung, Nährstoffe, Vitamine, was auch immer ist, Mineralstoffe, Aminsäuren oder Eiweiße. Verstehst du? Und genauso auch die Seele, sie braucht täglich die Nahrung. Deshalb gib uns unser tägliches Brot heute. Es ist so zwingend, dass unser Geist und unsere Seele eine gute, gesunde Speise hat. Wir sollten gute Andachten lesen, gute Predigten hören. Es ist so wichtig, nicht, dass wir jeden Quatsch da in uns aufnehmen, wie ein Staubsauger, der alles aufsaugt. Nein, wir sollten also sehr fein sortieren. Das will ich. Diese Delikatesse, diesen Leckerbissen. Und Gott weiß, was du brauchst. So, gib deiner Seele gute Speise. Und das ist auch mit ein Hindernis, warum viele Gebete nicht erhört werden. Wir sind nicht richtig motiviert. Wir haben nicht die Energie, dieses Durchhaltevermögen oder dass wir von Gott aufgemöbelt werden. Viele Christen, wenn sie nicht richtig ernährt sind, keine gesunde Speise haben, sie geraten ganz schnell in geistige und seelische Zwänge, in Engpässe, in Krankheiten und Nöte. Und dann verlieren sie den Lebensmut, dann verlieren sie die Geduld, dann halten sie nicht mehr aus und dann schmeißen sie alles hin. Gebetshindernisse ist mein Thema. Damit es nicht passiert, hat Jesus uns seinen Heiligen Geist gegeben und uns ausgerüstet mit Kraft. Und zwei Dinge, die sind ganz arg wichtig, was viele Christen vernachlässigen, warum beim Beten ihnen alles schief geht. Zwei Waffen hat uns der Herr Jesus gegeben. Das ist sein Wort und sein Geist. Sein Wort und sein Geist, das ist die Kraftausrüstung. Er sandte sein Wort und machte uns gesund, heißt es in der Bibel. Das ist die Grundausrüstung für unser christliches Leben. Und wir müssen es annehmen und nur anwenden. Sein Wort. Und warum viele Menschen keine Gebetserhörung bekommen. Und ich poch drauf und ja, das ist mir ein Anliegen. Die hören das Wort Gottes nicht. Die lesen das Wort Gottes nicht. Billy Graham hat einmal eine Evangelisation in London gehalten und er hat mal eine Untersuchung gemacht, wie viele Leute sind im geistlichen Leben gewachsen. Und er hat festgestellt, von Tausenden, die sich bekehrt haben, nur wenige die Bibel lesen, wenige in den Gottesdienst gehen, wenige eine Predigt hören. Und dann wundern sich die Christen, dass sie schlapp und schwach und unmündig sind, keine Energie haben. Leute, die gutes Essen haben, die sind stark, auch ihr Immunsystem ist stark. Gesunde Ernährung, ausgeglichene, ausgewogene Ernährung. Weißt du, manche wollen nur noch Halleluja, Lob und Dank, aber das ist nicht immer. Wir brauchen auch mal Ermahnung, dann brauchen wir Ermutigung, dann brauchen wir mal Tröstung, dann brauchen wir Korrektur. Ach, wir brauchen so viel. Und wir brauchen auch manchmal Unterhaltung. Auch das gehört dazu. Aber die Kraftausrüstung, die Jesus uns mitgegeben hat, das ist sein Wort und sein Geist. Und das werde ich wie einen roten Faden hier auch verfolgen heute Nachmittag. Weißt du, wenn wir sein Wort nicht annehmen, dann bringen wir uns selbst in Schwierigkeiten. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Fußweg. Dein Wort. Dein Wort ist, oder sein Wort ist sowas wie eine Wegmarkierung. Wir brauchen sie tagtäglich, sonst weiß ich nicht mehr, bin ich noch auf dem Weg oder bin ich nicht auf dem Weg? Deshalb muss ich jeden Tag das Wort Gottes lesen und diese Kerbe oder dieses Zeichen, die Wegmarkierung bei meiner Wanderung durch das Leben einfach immer wieder suchen und finden. Wenn wir das nicht tun, werden wir die Heilung nicht bekommen. Weißt du, die Bibel sagt, ich soll meine Lust am Herrn haben. Das ist ganz einfach. Wie erlebe ich Gebetserhörung? Du musst Lust am Herrn haben. Weißt du, Appetit auf dem Herrn sein, Verlangen nach dem Herrn sein, haben und was er dazu gehört. Nicht nur, dass du einmal was gehört hast von ihm, sondern ich will dich haben, Jesus. Ich muss dich alle Zeit haben. Weißt du, viele wissen nicht einmal, was eine Lust ist. Verstehst du, sie wissen, was im Sex Lust ist. Aber was ist am Herrn eine Lust zu haben? Verstehst du, seinen Spaß, seine Freude, sein Vergnügen. Gott immer wieder neu, diesen Herrn Jesus Christus neu zu erleben. Vielen Menschen fehlt die Entschiedenheit. Darum auch Mangel an Vollmacht und Autorität. Viele Christen sind nicht entschieden. Und das ist ein Glaubenshindernis oder Gebetshindernis. Ich bin nicht entschieden. Weißt du, Sado Sunder Singh singt, die Welt ist hinter mir, das Kreuz ist vor mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und das ist Lust an dem Herrn zu haben. Jesus sagt einmal in den Evangelien, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Also wir müssen den Glauben haben der Bibel, wie sie uns offenbart worden ist, durch die Apostel, durch die Propheten, durch die Moses und wie auch immer. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Aber zuerst mal müssen die Ströme in mir aktiv sein. Da muss in mir was passieren. Und bevor sie weiterfließen, bevor ich anderen Menschen gebe. So viele Christen wollen gerne anderen Menschen dienen, aber denen muss der Herr zuerst dienen. Weißt, ich erlebe es immer wieder. Sie beten für Menschen und sie tun für andere Menschen sehr viel, aber für sich selber tun sie nicht und sie sind verkümmert. Meine Bibel sagt, was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele? Gebetshindernisse. Wenn der Strom nicht mehr fließt, wenn Blockaden da sind, wenn Hindernisse auftauchen und wir diese Hindernisse nicht beseitigen, das ist ganz schlimm, dann wundern wir uns eines Tages, was ist mit mir los? Ich bin schon so lange Christ und wenn ich dann die anderen höre, was die alles mit Gott erleben, wie weit die sind und manchmal ganz jung Bekehrte, weil die sind noch in der ersten Liebe, im ersten Feuer und die alten Hasen, alten Christen, verstehst du, die haben sich zum Teil sich selbst aufgegeben. Nicht mehr entschieden, nicht mehr entschlossen. Der Heilige Geist muss uns aufwecken und uns korrigieren, wenn Gottes Antwort ausbleibt. Wenn wir bitten und bitten und bitten und bitten und bitten und nichts passiert, der Heilige Geist muss uns sagen, da ist was los, da stimmt irgendwo was nicht, da ist etwas krank. Was sind die Ursachen? Und ich werde jetzt eine ganze Palette von Ursachen versuchen aufzuarbeiten. Was sind die Gebetshindernisse? Und immer wieder ein Fall, ein Problem kommt immer wieder, Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit ist ein großes Handicap im Leben vieler Christen. Unversöhnlichkeit. Ja, ich habe mit niemandem was. Nein, du hast vielleicht jetzt gerade nicht im Augenblick was, aber du hast vielleicht mal was gehabt. Oder vielleicht haben die was mit dir. So, Unversöhnlichkeit. In Hebräer 12, Vers 14 heißt es, setz alles dran, mit jedem Menschen Frieden zu haben, auch mit dem Nachbar. Auch mit dem Ausländer, auch Kollegen oder Schulfreunde oder was auch immer ist, setzt alles dran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du keinen Frieden hast mit anderen Menschen, verstritten bist in der Familie. Ich denke, ich habe mal eine Beerdigung gehabt, da war ich so traurig. Die Mutter hat 8 Kinder gehabt und bei der hier in Berlin, die lebten alle in Berlin und der Bestatter sagte mir, ich habe alle Kinder angerufen, ich habe allen gesagt, aber keiner will mit der Mutter mitgehen zur Beerdigung. Verstehst du, das ist schrecklich. 8 Kinder hat die Frau großgezogen, so muss die Familie zerstritten gewesen sein, dass selbst nicht mal im Tod man in Frieden gehen lassen kann. Setz alles dran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also Gebetserhörung gibt es, wenn wir Frieden haben mit anderen Menschen, mit uns selbst und mit Gott natürlich. Und dann, wenn wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Nicht wie es der Religion, der Kirche oder dem Staat oder was weiß ich wem. Nein, wie es Gott gefällt. Wir sollen Gott wohlgefällig sein. Von Jesus heißt es einmal, als er getauft wurde, das ist mein Sohn, auf ihn ruht mein Wohlgefallen. Und dann heißt es weiter, sonst werdet ihr den Herrn, gerade in Hebräer 11 hier, sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen oder wirklich jagt nach gegen jedermann unter Heiligung. Ihr werdet den Herrn gar nicht sehen und geschweige denn, dass der Herr uns erhört. Gebetshindernisse ist, wenn wir nicht mit der Heiligung nachjagen, nicht mit dem Frieden nachjagen, Gebetshindernisse. Jesus sagt weiter im Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 37, richtet nicht über andere. Auch das ist ein Gebetshindernis, wenn wir anfangen, über andere zu richten. Wir denken, wir sind besser, wir sind alles von der Gnade abhängig. Richtet nicht über andere, dann wird auch Gott nicht über euch richten. Toll, verstehst du? Gott wird über mich nicht richten, wenn ich aufgehört habe, andere zu richten. Da brauche ich gar keine Angst haben vor dem ewigen Gericht, vor dem jüngsten Gericht oder weißem Throngericht, welche Gericht auch immer. Verurteilt keinen Menschen, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Und euch verfluchen oder in Schwierigkeiten bringen oder was Negatives zulassen. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch Gott euch vergeben. Tolles Wort, starkes Wort. So, Wir sollten niemand auf niemand böse sein, auf niemand zornig sein. Denn Zorn frisst einen auf. Und wir wundern uns manchmal, warum so viele krank sind, ist, weil sie zornig sind. Da kannst du beten, so viel du willst, fasten, so viel du willst. Zorn frisst einen Menschen auf. Zorn verschlimmert sogar unsere Situation. Und jetzt, wir sollten uns fragen, bin ich auf irgendjemand zornig? Mag ich irgendjemand nicht? Kann ich irgendjemand nicht ausstehen? In Matthäus 19, Vers 19 sagt der Herr, du, und natürlich das große Gebot, wo er da vorstellt, und dann das zweite Gebot ist gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was ihr wollt, dass euch die Leute tun hat, lehrt uns die Bibel, das tut ihn auch. Also du möchtest geliebt werden, du möchtest verstanden werden, du möchtest angesehen werden, du möchtest gelobt werden, tu das ihnen auch. Und das ist das ganze Gebot. Und eine großen, nächsten großen Gebetshindernisse ist Lieblosigkeit. Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit hier ist ein Gebetshindernis. Ohne Liebe gibt es keinen Glauben und keine Hoffnung. Liebe ist das Größte. Ohne Liebe können wir das große Gebot gar nicht erfüllen. Deshalb Lieblosigkeit. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du auch Gott nicht lieben. Die Lieblosigkeit fängt also bei mir selber schon an, bevor ich weitergehe. Oder in Johannes 13, bei der Fußwaschung, sagt der Herr Jesus, Johannes 13, Vers 34 und 35, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Die Jünger Jesu, das waren ganz komische Kauze, in aller Liebe. Die haben sich gezankt, die haben sich gestritten, wer der Größte ist und was weiß ich, was sie alles angestellt haben. Das war eine sehr menschliche Reaktion, was sie da an den Tag legten. Ihr sollt euch einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Er hat sogar den Judas geliebt. Und die Frage ist, wie sieht es aus mit deinem Judas? Und jeder von uns hat mindestens 5 Judasse in seiner Umgebung, nicht nur einen. Verstehst du, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Weißt du, hier, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus wurde von allen seinen Jüngern verleugnet, verraten und verlassen. Also, außerdem Johannes, der blieb bei ihm bis zum Schluss am Kreuz. So, an eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht, ob die Hände hochhält oder in die Hände klatscht oder auch kniet oder wie er betet oder wie er spricht. Nein, an der Liebe werden wir erkannt, dass wir die Jünger Jesus sind. Gebetshindernisse, Lieblosigkeit. Nächstes Gebetshindernis ist mangelndes Wissen vom Wort Gottes, beziehungsweise keine Vision, kein inneres Bild von der inneren Heilung, von dem, was Gott von mir will. Und in meiner Bibel heißt Hosea Kapitel 4, Vers 6, mein Volk ruft mich, läuft ins Verderben, weil es nicht meinen Weg kennt oder aus Mangel an Vision oder Gotteserkenntnis. Ohne Sprüche 29, Vers 18, ohne die Weisung von den Propheten verwildert das Volk Gottes. Doch wenn es die Weisheit annimmt, dann blüht es auf. Also es hängt an uns, wie es weiter funktioniert. Es ist nicht Gott, der uns was gibt. Nein, unser Verhältnis zu Gott bestimmt unser Leben. Genauso wie unser Verhältnis zur Sonne, zum Licht, zu der Wahrheit, zur Wirklichkeit. Ohne die Weisung von den Propheten verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Sprüche 29, Vers 18. Also mangelndes Wissen vom Wort Gottes. Wer seine Bibel nicht kennt, hat Augustinus einmal gesagt, er kennt Gott nicht. Also wir sollten ganz stark uns mit der Bibel beschäftigen und ich empfehle, zurzeit haben wir kein gedrucktes Material, aber im Internet ist das Material noch da, da könnt ihr es abrufen, die ganzen Lektionen, vor allem das ganze, die ganzen 4 Evangelien, Apostelgeschichte und dann die Paulusbriefe aus Bibelschule, kannst durchlesen, da lernst du unheimlich viel. Verstehst? Und da kannst du da deine Andacht gestalten durch diese Lektionen. Mangelndes Bibelwissen, mangelnde geistige Einsicht in den Leib Jesu. Die meisten Christen blicken gar nicht durch, wozu brauche ich eine Gemeinde? Oh, ich kann auch als Einsiedler irgendwo Christ sein. Gewiss, du kannst als Einsiedler Christ sein, irgendwo dich in der Wüste als ein Mönch dich eingraben oder auf irgendeinen Berg steigen und ganz allein hausen. Aber meine Bibel sagt, dass wir die Gemeinde haben. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Und zwar nicht nur meine Ortsgemeinde, da wo ich gerade bin, sondern die ganze Gemeinde Jesu Christi. Auch wenn die ja nicht so perfekt sind und nicht so vollkommen sind, sie gehören zum Leib Jesu Christi. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ja den Leib Jesu sehen als Ganzes, die Christenheit. Auch wenn sie nur ein bisschen komisch sind, lau und träge sind und kalt sind, denk an die sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden waren nicht vollkommen. Und diese vollkommene Gemeinde auf dieser Welt gibt es nicht. Kannst hingehen, wo du willst, auch wir sind nicht die vollkommene Gemeinde. Das fängt ja schon bei der Ephesus-Gemeinde an. Ich habe was gegen dich. Du hast keine erste Liebe. Verstehst du? Und so viele Christen stöhnen und jammern und klagen. Ja, ich suche mehr Liebe. Ich möchte mehr geliebt werden, mehr angenommen werden. Was du willst, dass andere Leute tun, tu es ihnen auch. Mangelnde Einsicht am Leib Jesu. Und warum viele krank, schwach und gestorben sind. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23 bis 32. Ich will es nicht lesen, aber es kannst nachlesen selber. Weil sie gedankenlos und leichtfertig zum Abendmahl gehen. Abendmahl ist etwas, wo wir wieder an den Tod Jesu denken. An seine Auferstehung, an sein teures Blut, das er sein Leib für uns gegeben hat. Wer also leichtwürdig zum Abendmahl geht, unwürdig und leichtfertig, auf leichtfertige Weise das Abendmahl einnimmt, da heißt es, der macht sich schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Wir sollten also bedenken, wenn wir Abendmahl feiern, das ist wie bei einer Party, bei einer Fete. Es ist das Mahl des Herrn. Wir reden von Jesus, wir denken an Jesus, wir denken an das, was er getan hat, für meinen Bruder, für meine Schwester, für mich, für uns alle, für die ganze Welt, wo überall auf der Welt Abendmahl gefeiert wird. Uneinigkeit ist ein anderes Gebetshindernis. Also wir haben eine ganze Menge. Weißt du, wir denken manchmal, verstehst du, grobe Sünden. Nein, das sind die Feinheiten. Die Feinheiten. Uneinigkeit ist ein Gebetshindernis. Gebetserhörung gibt es erst, wenn Menschen einmütig beieinander sind. Verstehst du, wenn du in einer Gruppe, in einem Kreis bist, wenn du zerrissen bist, der eine will das, der andere will jenes und der andere will das andere wieder, wo alle Mögliches zusammengebetet wird, wo man nicht in Einheit bittet. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten. Und Jesus bittet um die Einheit, dass sie alle eins sind, Johannes 17. So, Gebetserhörungen gibt es da, wo Harmonie ist. Innere Harmonie bei mir selbst und Harmonie mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit dem Pastor, mit den Mitarbeitern in der Gemeinde. Und am schlimmsten ist es vor allem unter den Mitarbeitern. Da wird jeder besser sein wie der andere. Und genau da sollte Einheit und Harmonie sein. Und da kann Gott eine Sache segnen. Ich habe mal in Donauwörth gepredigt und nach dem Predigt habe ich Zeit gelassen, zu Gott suchen und auf Gott zu hören. Und da bringt ein 11-jähriger Bub eine Prophetie. Ich sehe. Und da wollte ich schon wissen, was der Bub sieht. Ich sehe einen Pferdewagen. Und da sind Pferde vorne und hinten gespannt. Und die einen Pferde gehen in die Richtung und die anderen gehen in die andere Richtung. Und die reißen den Wagen auseinander. Du, das war eine Botschaft für die Gemeinde. Pferde vorne angespannt und Pferde hinten angespannt. Weißt du, die Mitarbeiter oder was auch immer war, verstehst, die einen wollen nach vorne mehr evangelisieren, mehr, ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten, mehr das und das tun und die anderen wollten mehr in die Stille gehen. Aber sie wollten nicht das, was der Herr wollte, verstehst du? Und der Herr will manchmal das eine und das andere. Das habe ich mir gedacht nach dieser Vision und Prophetie von diesem 11-jährigen Bub. Uneinigkeit ist ein Gebetshindernis. Unfrieden stört und verhindert unsere Gebete. Wenn wir keinen Frieden haben, und wenn wir nicht im Frieden sind, verstehst du, irgendwie unruhig, gehetzt, getrieben sind, das ist alles so wichtig, du siehst, worauf es wirklich ankommt. Natürlich, wenn du Einsiedler bist, das lernst du es gar nicht, du weißt gar nicht, was es ist. Und es erwundert sich vielleicht, warum du keine Gebetserhörung bekommst, weil wir sind ja in der Gemeinde, in der Schule, ist es die Schule Jesu Christi. Egal wie groß oder wie gebildeter Kreis ist, es spielt keine Rolle. Wir sind Lernende. Jesus sagt, lernet von mir und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Unfrieden verhindert unsere Gebete. Ein niedergeschlagener Geist, der gebrochene Geist, ist ein Gebetshindernis. Ein niedergeschlagener Geist. Bevor der Herr Jesus ein Wunder tat, hat er immer die Klageweiber rausgetrieben. Ein niedergeschlagener, gebrochener Geist. In Sprüche 18, Vers 14 heißt es, wer kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Keiner. Wer kann? Das musst du selber tun. Das musst du selbst. Verstehst? Du musst selbst dich aufmöbeln und aufraffen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Verstehst? Wer kann einen niedergeschlagenen Geist aufrichten? Auch kein Gott und kein Teufel und kein Heiliger Geist. Ich sage das so krass, damit manche Christen vielleicht kapieren. Niedergeschlagenheit wirkt sich auf meinen Verstand, auf meinen Willen, auf meine Gefühle aus. Ich muss Pfeffer essen oder Chili oder sonst was, dass ich plötzlich in hohen Tönen singe und jubel und jauchze. Geschwister, ich muss selber das machen. Niemand wird mir helfen. Weißt du, dieser weltliche Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Da steckt so viel drin. Das ist nicht von ohne. Verstehst du, la rifare? Nein, wenn du selbst dir hilfst und sagst, ich will Gott, oh Gott, ich will, hilf mir, dann wird Gott deinem Willen helfen. Deine Niedergeschlagenheit. Dass du sagst, mir reicht's. Herr, siehst du nicht, ich verderbe. So wie die Jünger dort auf dem Boot, auf dem Schiff gesagt haben. Niedergeschlagenheit wirkt sich auf unser Gebetsleben aus. Ach, weißt du, der Herr liebt mich nicht mehr. Der Herr versteht mich nicht mehr. Der Herr kümmert sich nicht mehr um mich. Niedergeschlagenheit ist eine niedergedrückte Seele vom Feind, niedergeschmettert. Ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Weißt du, hat man sich selber aufgegeben. Wenn du dich selbst aufgibst, kann dir niemand mehr helfen. Gott möchte dir helfen, aber du musst dich selber annehmen, wie du bist, wie du fühlst, was auch immer passiert ist. Herr, hilf mir. Hilf, in der Bibel betet einer, hilf meinem Kleinglauben. Weitere Gebetshindernisse. Zweifel und mangelnder Glaube. Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, ist das für uns, gilt das heute noch im Jahr 2018 oder wann auch immer? Ist das für mich als Kind Gottes? In Markus Kapitel 6, Vers 5 bis 6 heißt es, und er erkannte, dass er, und er konnte da selbst kein Wunder wirken im Nazareth, wegen ihres Unglaubens. Während ihres Unglaubens konnte er keine Wunder wirken. Gebetshindernisse. Und jetzt kommen noch ein paar andere interessante Gebetshindernisse, die ich im Laufe des Lebens entdeckt habe, bei mir selber und bei anderen, in der Seelsorge, wo auch immer. Götzendienst ist ein Gebetshindernis. Wenn Gott nicht an erster Stelle in unserem Leben ist, wenn wir mehr lieben, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Haus, Hof, Beruf, Gemeinde, auch die Kirche, meine Gemeinde, wer irgendetwas mehr liebt, sagt der Herr Jesus, der kann nicht mein Jünger sein. Wir müssen alle möglichen absagen. Götzendienst ist nicht nur, dass wir nur um das goldene Kalb rumtanzen. Materialismus. Ein weiterer Gebetshindernis sind Irrlehren. So viele Menschen sind verstrickt in alle möglichen Irrlehren. Mormonen, Jehovas Zeugen, Neuapostolische oder was weiß ich. Weißt du, auch wenn sie fromm klingen, auch wenn sie aus der Bibel predigen, weißt du, die Jehovas Zeugen kommen und schlagen die Bibel auf, guck mal, hier steht es geschrieben. Aber du musst aufpassen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Gebetshindernisse ist, wenn Menschen noch zu irgendwelchen Sekten gehören und oder irgendwelche Bünde wie Freimaurerei oder was weiß ich, was noch alles so in dieser Zeit gibt, oder in Vereine sind, die nicht göttlich sind, die Menschen als Mittelpunkt haben, Menschen verehren oder versuchen auf menschliche Art und Weise was zu tun, oder Gruppen wie Esoterik und Spiritismus und Okkultismus, diese Gruppen. Du kannst nicht beten und sagen, Herr, hilf mir. Der Herr wird sagen, zuerst mal räum auf in deinem Leben. Entmiste deinen Buchladen oder was auch immer ist. Und wir müssen wirklich, wenn wir mit Gott was erleben wollen und von Gott was haben möchten, wir müssen aus Ur in Chaldea ausziehen, aus Babylon, wir müssen aus Ägypten ausziehen, Verstehst du, wir müssen aus der Welt ausziehen. Die Welt ist nicht unser Heim. Auch, ich meine, das ist System, nicht die Natur. Die Natur ist gut und ist vollkommen. Götzendienst. Weißt du, ich werde am Freitag über das Thema religiöse Vermischung sprechen. Der Teufel versucht uns zu vermischen, damit wir unsere Kraft verlieren. So wie der Biliam dem Balak geweissagt hat, deine Moabiter Mädels darüber springen zu den Israeliten, macht ein Fest zur Ehre Gottes. Weißt du, das sind Gebetshindernisse. Und Israel hat Erfolg gehabt, solange es rein und heilig war und auf Gott zentriert und fixiert. In 2. Mose 23, Vers 32 lesen wir, und du sollst mit ihnen, mit den Göttern, die hier in dem neuen Land, wo ihr hinkommt, im Glauben sollt, keinen Bund schließen. Und lass die falschen Götter nicht bei dir wohnen in deinem Land, dass sie dich nicht verführen zur Sünde. Und die Götter, denen die damals dienten und zu ihnen zum Falschen geworden ist, ihr Untergang war. Du siehst also, wenn man sich da einlässt, Lot in Sodom, du siehst, was aus dem Mann geworden ist, der hat alles verloren. Der muss nur froh sein, dass er noch die beiden Töchter nicht verloren hat, obwohl die auch verdorben waren, als sie dann aus Sodom herauskamen. Er hat seine Frau verloren dort. Also wir müssen sehen, Gebetshindernisse. Weißt du, Gott schaut, Abraham konnte beten und Abraham hat aufgegeben. Und gesagt, Gott, du weißt, in dieser Stadt sind nicht einmal 10 Gerechte. So, Gebetshindernisse. Wenn wir uns selbst nicht annehmen, können wir unser Leben Gott nicht ausliefern. Deshalb Selbstannahme ist etwas ganz Wichtiges für unsere geistliche Entwicklung, dass ich mich annehme, wie ich bin, was ich habe. So hat mich Gott gewollt, so hat er mich geschaffen, so hat er mich geliebt. Und ich muss barmherzig sein zu mir selber. Und nicht nur zu mir selber, sondern dann auch barmherzig zu den anderen. Und wenn du merkst, dass du ein Schwächling bist, dass du schwach bist, dann kannst du stark werden. Wenn du merkst, du bist arm, dann wirst du alles dran setzen, dass du reich wirst. Verstehst du? Du musst merken, dein Mangel, deine Defizite. Sei barmherzig zu dir selbst, zu anderen, zu den Brüdern und Schwestern der Gemeinde. Ich habe auch so oft erlebt, weißt du, dass ältere Geschwister sagen, ach weißt, bei denen ist alles Hopfen und Malz verloren, bei den Jungen, die sie frisch bekehrt haben. Und ich musste so oft manchen Bruder, manche Schwester zurechtweisen und sagen, Bruder, Schwester, weißt du noch, wie du als Anfänger im Glauben warst? Weißt du, viele ältere Menschen haben vergessen, dass sie mal Kinder waren. Und so haben viele vergessen, dass sie auch Babys in Christo waren. Und deshalb, wir müssen wieder barmherzig werden zu den Menschen und daran denken, wie war es bei mir? Großzügig. So eines der Gründe und Gebetshindernisse, was unsere Gebete blockiert, ist Hartherzigkeit. Versteinerte Herz. Weißt du, wer Vergebung und Barmherzigkeit sieht, der wird Barmherzigkeit ernten, hat Jesus gesagt, oder wird Barmherzigkeit empfangen. Hartherzigkeit. Du möchtest, dass Gott dir alles schenkt, dass Gott dir barmherzig ist, dass er die Fenster des Himmels aufreißt für dich. Aber wie sieht es mit dir aus über andere? Ich sage Tacheles oder rede Tacheles, weil mir ist ein Anliegen. Was nützt es, verstehst du? Wir schleimen und wir erzählen das Blaue vom Himmel. Gott kann uns nur segnen und erhören, wenn wir alles loslassen, was uns bitter macht. Dass der Teufel keine Angriffsflächen in unserem Leben hat und dass keine Einfallstore in unserem Leben bekommt. Weißt du, wir müssen loslassen, was uns verletzt hat. Unsere alten Verletzungen. Ein Mensch kann Gott nicht dienen. In der Bibel steht einmal für einen Priester, natürlich im Alten Testament, nicht heute, aber kann es heute auch gelten. Ein Priester sollte eine Geschiedene nicht heiraten. Warum? Eine Verstoßene. Denn sie hat Verletzungen, verstehst du? Sie muss erstmal ihre Verletzungen ausheilen. Denn wenn sie die Verletzungen mit in der Ehe nimmt, dann gibt sie diese Verletzungen weiter. Sie müssen zuerst mal heil werden. Wer nicht vergibt, wer nicht loslässt, lebt in der Vergangenheit, ist seelisch verletzt, ist irgendwo verbittert. Weißt, man ist ausgezogen aus Ägypten, man hat so viel zurückgelassen, man hat so viel aufgegeben, man hat so viel geopfert für den Herrn, angeblich. Und dann sind nicht die Ergebnisse da. Weil wir denken manchmal, Gott ist ein Automat, wo man oben Geld reinsteckt und unten dann die Ware rausbekommt. Er ist kein Zigarettenautomat oder Kaugummiautomat oder was weiß ich. Weißt du, zuerst einmal müssen wir an der Wurzel der Bitterkeit arbeiten. Wenn wir die Wurzel der Bitterkeit nicht beseitigen, wir werden eines Tages einen Baum der Bitterkeit bekommen. Dann wundern wir uns, dass wir so bitter sind, sauer sind, übersauert, geistig. Und dann plötzlich trägt dieser Baum der Bitterkeit bittere Früchte, ungenießbar. Weißt du, Hass, Aggressivität, Depression, das sind die Früchte der Bitterkeit. Mich mag keiner, mich versteht niemand, keiner grüßt mich, keiner bedankt sich bei mir, keiner, was weiß ich, keiner lobt mich. Dann, diese bitteren Früchte sind negative Erfahrungen. Und ich sag so wie du programmiert bist, du bist wie ein Magnet, du ziehst das an. Oh, du willst das nicht. Das, was das Herz voll ist, das zieht das Herz an. Bitterkeit, Zorn. Und dann Schlafstörungen, wenn du nicht richtig ausgeschlafen bist, dann bist du grantig, ungenießbar. Dämonische Zwänge, das sind die Folgen der Bitterkeit und viele weitere Krankheiten wie Rheuma, Entzündungen. Wenn Menschen bitter werden, da wundern sie, wo kommen dann diese ganzen Geschwüre, all das, und dann verursachen sie Unglücke und Katastrophen. Bitterkeit ist die Ursache gegen eine Gemeinde. Da hat Gott dich reingestellt. Aber das gefällt mir nicht. Weißt du, du kannst deine Familie nicht aussuchen. Da bist du bei Matthäus gelandet. Tut mir leid. Oder wie deine Familie auch heißt. Aber weißt du, bei Gemeinden kannst du noch aussuchen. Aber auch das ist nicht so, meine Lieben. Gott hat uns in eine Gemeinde hineingestellt und wir müssen hier, ob wir wollen oder nicht, in dieser Gemeinde bleiben und aushalten. Ich werde nie vergessen, ich nehme einmal in Stuttgart Mitglieder auf und habe irgendwie so eine Frage gestellt. Und hat noch irgendjemand eine Frage von diesen, die jetzt Mitglieder werden, noch irgendeine Frage? Und dann eine junge Schwester meldet sich und sagt, ich habe noch eine Frage. Wie kann ich die Gemeinde wieder verlassen? Ich habe an sowas noch nie gedacht. Verstehst du? Bei der Gemeinde, Mitgliederaufnahme, wie kann ich die Gemeinde verlassen? Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir, gib mir Weisheit. Was soll ich dieser Mädchen sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt drei Gründe, was mir gerade so einfällt, drei Gründe, wie man eine Gemeinde verlassen kann. Entweder du stirbst, oder du ziehst weg, oder du fällst vom Glauben ab. Das waren für mich die drei Antworten für die liebe Schwester. Wie kann ich eine Gemeinde verlassen? Oder sie werfen dich raus. Später habe ich noch ein paar andere Gründe noch gefunden, dass sie dich rausschmeißen, aus welchem Grund auch immer, oder dass du sagst, also hier, das ist nicht mehr mein Platz. Ich verheirate mich mit einer anderen Gemeinde jetzt oder wie auch immer. Weißt du, aber das ist nicht normal. Das Normale ist sterben, abfallen vom Glauben oder wegziehen. So kannst du die Gemeinde verlassen. Denn jede Gemeinde, jede Ortsgemeinde ist eigenständig. Die Gemeinde in Jerusalem war anders als die Gemeinde in Damaskus. Und die Gemeinde in Antiochien war anders als die Gemeinde in Ephesus. Und die Gemeinde in Korinth war anders als die Gemeinde in Rom. Deshalb schreibt der Paulus an die Gemeinde zu Rom, an die Gemeinde zu Philadelphia. Das sagt auch der Heilige Geist, verstehst du? Die Gemeinde in Laodicea war anders als die Gemeinde in Smyrna. Oder wo auch immer, Thyatira. Jede Stadt, jede Ortsgemeinde ist anders, Brüder und Schwestern. Und da hat Gott uns reingestellt, da sollen wir erwachsen werden, da sollen wir mündig werden. So, Bitterkeit ist die Ursache für viele unerhörte Gebete. Rebellion gegen die Gemeinde, gegen Personen der Gemeinde. Weißt du, und dann der Ergebnis ist, weißt du, was ich erlebt habe in der Seelsorge? Nicht nur ein Fall, mehrere Fälle. Die Leute schlagen sich selbst. Weißt du, so, du glaubst gar nicht, wie die sich selbst verletzen und schlagen. Als ich das erste Mal hörte, habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Sich selber schlagen. Und letztendlich ist es ein geistliches Phänomen. Jemand, der bitter ist, der schlägt sich selbst, aus welchen Gründen auch immer. Selbstmitleid das Ergebnis. Oder dann junge Leute, die verletzen sich selbst, ritzen sich und verstümmeln sich selbst. Menschen, die mit sich selber nichts mehr zufrieden sind. Solche verbitterte Menschen, die treffen ständig falsche Entscheidungen, greifen zum Alkohol und sind unfähig zum Lieben und zu glauben natürlich auch. Weißt du, bittere Menschen sind nicht beziehungsfähig. Und hier siehst du, was die Ergebnisse sind. Wenn du keine Beziehung hast, so Einsiedler, ein Mönch oder ins Kloster gehen. Manche denken, wenn sie ins Kloster gehen, da sind sie gut aufgehoben. Du, in Kloster geht es schlimmer zu wie in mancher Gemeinde. Da ist der Abt, verstehst du, oder der Äbtin, und da musst du schon um 5 Uhr zum Gebet aufstehen und dann musst du alle paar Stunden da zum Gebet dich anstellen und da wirst du kontrolliert und die Schwestern gucken oder die Brüder gucken dir dann auf die Finger. Viele wollen Gebetserhörungen haben. Und jetzt komme ich noch zu ein paar Dingen. Und die sind selbst nicht erlöst. Du möchtest andere befreien, aber bist selbst nicht frei. Bist selbst noch ein Gefangener. Du selbst kennst Jesus noch nicht. Ich denke nur an die Söhne von Skephas. Die wollen da dem Teufel austreiben. Und ihm befreien und ihm helfen und ihm dienen. Und es waren gleich 7 Burschen. Und Söhne eines hohen Priesters, also wenn die eine Vollmacht und Recht hatten, was zu tun, Autorität zu binden und zu lösen, dann hätten diese 7 Burschen das gehabt. Von ihrem Vater her sind ja in der Erbfolge Söhne eines hohen Priesters. Aber der Teufel, dieser Besessene, schreit plötzlich, was wollt ihr von mir? Jesus kennen wir, Paulus, von Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Und er wurde zugerichtet. Warum viele Menschen in der Psychiatrie landen oder wo auch immer ist, weil sie zu früh auf die Menschheit losgelassen werden. In aller Liebe. Ich werde nie vergessen, bei einer Taufe da bei Mörkmühl, bei Heilbronn, da haben wir wunderbaren Taufgottesdienst draußen an der Jagst und da steht ein junger Bursche auf, Pastor, ich habe Autorität. Und dann krempelt er sich schon seine Ärmel hoch und sagt, ich lebe mit dem Teufel auf. Ich habe gesagt, Bursche, sei still. Red nicht so. Denn die Geister, die du rufst, die wirst du nicht mehr los. 3-4 Wochen später kriege ich einen Anruf, er ist in Weinsberg in der Psychiatrie. Da siehst du, der Teufel ist mit ihm fertig geworden. Wir können mit dem Teufel nicht aufnehmen, es sei denn, wir kennen Jesus und den Heiligen Geist perfekt. Und sind selber frei. Und sind selber gewaschen und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Viele beten, aber sie beten nicht biblisch. Gebetshindernis ist mein Thema. Beim Beten gebrauchen sie nicht das Wort Gottes. Also ich habe mich angewöhnt, wenn ich bete, ich versuche biblisch zu beten. Herr, du bist mein Hirte. Verstehst du, da kann ich schon so viel sagen. Herr, du bist mein Leben, du bist mein Schutz, du bist mein Fels, du bist meine Burg. Und ich verwende Bibelverse, was in der Bibel steht. Lobe den Herrn, meine Seele. Oder was auch immer es sein mag. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du betest, gebrauch nicht irgendwelche Sprüche, was du denkst, was du empfindest. Segne meine Schwiegermutter, segne, dass die Kuh richtig kalbt und hilf da, verstehst du? Oder wir dürfen um alles beten. Ich habe ja euch gesagt, wir dürfen grundsätzlich um alles beten. Aber zuerst einmal gibt es ganz andere Dinge, die durchgebetet werden müssen. So, gebrauche das Wort Gottes. Warum? Weil das Wort Gottes ist übernatürlicher Herkunft. Es war nicht vom Himmel gefallen, aber durch den Heiligen Geist inspiriert. Ist ewig. Guck mal, was hat die Bibel jetzt schon für Krisen, Kämpfe, Widerstände überdauert, bis sie zu uns gekommen ist. Sie hat unaussprechlichen Wert. Weißt du was, wie die Bibel die Kulturgeschichte beeinflusst hat, das Wort Gottes, verstehst du? Gewaltig. Unendliche Reichweite und Jesus sagt, oder die Bibel sagt, mein Wort, oder Gott sagt es, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Verstehst du, wenn Gott etwas spricht, stimmt, das ist wahr, ist unfehlbar, ist universell, ob es in Amerika oder in China oder in Australien oder sonst wo gilt und funktioniert immer. Selbst wenn du auf dem Mond dich ansiedeln würdest, würde es genau dort funktionieren oder auf Mars. So. Die Bibel kannst du persönlich anwenden. Und dann, das Schöne und das Interessante dabei ist, mehr als 1500 Jahre zusammen, weißt du, das ist eine Einheit, eine Ganzheit von vielen verschiedenen Menschen geschrieben und da passt alles zueinander wie der Topf zum Deckel oder Deckel zum Topf. Wer sich die Worte Gottes öffnet, oder wer sich dem Worte Gottes öffnet, der kommt zu Gott und Gott kommt zu ihm. Also deshalb fang an mit der Bibel. Wenn du betest, gebrauch die Bibel, nicht deine Worte. Und nicht sag, was der Pastor gesagt hat oder was in der Gemeinde gepredigt wurde. Nein, Herr, was dein Geist mir gesagt hat. Rema, dieses inspirierte Wort Gottes. Gott kommt zu uns, wohnt zu uns und sein Wort ist in uns. Wenn wir das Wort aufnehmen, das Wort bewegen, durch das Wort haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Mysterium. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Du nimmst das Wort auf, das verbindet dich. Gebetshindernisse. Also, viele das Wort Gottes gebrauchen. Und deshalb, fang an zu beten, nimm die Bibel als dein Gebetsbuch. Und wiederhole die Verse, die du gerade liest und sagst, Herr, oh, was du hier gesagt hast, das, was du hier getan hast, das kannst du auch bei mir tun. Und du wirst begeistert sein. Weitere Dinge, die unsere Gebete verhindern. Die Zunge. Die Zunge, ein kleines Ding, heißt es in der Bibel. Die Zunge verhindert unsere Gebete. Weißt du, mit der Zunge sprechen wir die Gebete. Müssen die Gebete aussprechen. Und deshalb ist ganz arg wichtig, wenn du die Bibel liest, dass du die Bibel laut liest, denn dann sind die Ohren beschäftigt, da sind die Augen beschäftigt, da ist der Mund beschäftigt und da ist natürlich die Hand auch noch beschäftigt. Du hältst ja die Bibel in der Hand. So, die Zunge, ein kleines Ding. In Sprüche 18, 21, da heißt es, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Also Tod und Leben, du hast beides. Tod und Leben, du kannst dich verdammen und du kannst dich hocharbeiten. Tod und Leben. Also negatives Reden. Das ist nämlich, wo sich viele Christen ihr Gebet vermasseln. Die reden, die beten, ja. Und dann reden sie blödes Zeug. Negatives Zeug. Römer 10, Vers 10. Mit deinem Munde wirst du gerechtfertigt oder mit deinem Munde wirst du verdammt werden. So einfach. Psalm 43, Vers 13. Wer möchte gerne gut leben? Also ich schon. Wer möchte gerne gut leben, wird da gefragt. Und schöne Tage sehen und lange leben. Wer möchte das? Da heißt es, behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, Betrug, Schwindeln, Unwahres. Das ist das 10. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Weder über deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, dein Haus, dein Land, dein Volk, dein Gesinde, deine Mitarbeiter, deine Kollegen. Über niemand. Kein falsches Zeugnis, was nicht stimmt. Und am Sonntag gehe ich mit Jelitze nach unten. Und irgendwie kommen wir auf die Treppen, beim Treppen runtersteigen, das Gespräch übers Lügen. Dann sagt sie, ich lüge nicht. Und dann habe ich gesagt, Schwester, aber ich habe ein Studium von prominenten, wichtigen, großen Wissenschaftlern aus London, die haben festgestellt, dass jeder Mensch 200 Mal am Tag lügt. Sagte, nee, also ich nicht. Und dann habe ich ein paar so Dinge gesagt. Dann sagte er, ja, tatsächlich, du, da, habe ich gesagt, weißt du, wenn du nicht genau weißt, aber du erzählst etwas weiter, was du gar nicht genau weißt und du geprüft hast und selbst nicht erlebt hast, das ist auch schon, kann schon eine Lüge sein durchaus, verstehst du? Also, eigentlich sollten wir stille sein, überhaupt gar nicht reden und nicht Lügen zu verbreiten und nicht 200 Mal am Tag lügen. Stell dir mal vor, wie oft lügst du im Jahr? 365 mal 200. So, wer möchte gut leben und schöne Tage sehen, behüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Wir sollen in der Wahrheit bleiben. Und Jesus ist die Wahrheit. Und das ist, dass wir nur in Jesus sind. Weißt du, wenn du von irgendjemandem was anderes erzählst als von Jesus, bist du schon irgendwie auf dem Holzweg. Kannst dich verplappern. Und es ist schon passiert. Ich kenne diesen Menschen nicht, verstehst du? Sie wissen, was da alles passierte bei den Jüngern. In Sprüche 10, Vers 11. Des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens, aber auf die Gottlosen wird ihr Frevel fallen, also ihr dummes Geschwätz. Des gerechten Mund, wenn du mit Gott übereinstimmst, das ist gerecht, nicht selbstgerecht. Wenn du mit Gott übereinstimmst und mit eins mit Jesus bist, dann ist es ein Brunnen des Lebens. Da werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe fließen. Da erfüllt sich das Wort. In Sprüche 12, Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten. Also ich weiß. Du weißt, dass du gar nichts weißt. Ja, ich weiß. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Weißt du, die Zunge, die Worte eines Weisen, der zuerst sagt, ich weiß es nicht, ich muss drüber nachdenken, ich muss nochmal drüber beten, ich muss mal Gott fragen, ich muss vielleicht studieren. Weißt du, wenn jemand sagt, ich weiß alles, dann musst du vorsichtig sein. Da musst du vorsichtig sein. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. In Joel Kapitel 4, Vers 10, das gilt für vieles andere mehr, das sind Pfingst, wie Pfingst ist es, wie Charismatiker. Deshalb spreche der Schwache, ich bin stark. Verstehst du? Du musst auf den Herrn schauen und sagen, was der Herr sagt zu dir. Und der Herr sagt, gehe in diese meiner Kraft. Ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Und dann kannst du sagen, danke. Da ist, wo der Schwache sagen soll, ich bin stark. Aber viele Christen ersticken im Selbstmitleid. In Selbstbeschaulichkeit. Deshalb ist es so dringend nötig, dass Gläubige ihr ganzes negative Denken überdenken. Ist das wirklich berechtigt? Meine Bibel sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und es ist nichts Verdammliches, die in Jesus Christus sind. Aber viele Christen haben nötig, eine Sprachkultur neu zuzulegen, dass sie die Worte des Unglaubens nicht mehr sprechen. Herr, sollte dir etwas unmöglich sein? Verstehst du? Lass es dir mal zergehen. Sollte dir, ja, ist es dir wirklich möglich? Kannst du das? Gott, kannst du einen Stein schaffen, dass du selbst nicht mal hochheben kannst? Weißt du, Gott hinterfragen. Es ist dringend nötig, dass wir Gläubige überwinden. Den Geist der Krankheit. Krankheit ist da. Wir werden krank. Und wir sind voller Viren, voller Bakterien, voller Geschwulste. Das ist jeder Mensch. Wenn man dich untersuchen würde und genau dich unter Lupe nehmen würde und röntgen würde und verstehst du, durchleuchten würde, würde ich sagen, um Himmels Willen, was steckt alles in dem drin? Und verstehst du, wie vergiftet du bist? Wenn ein Kannibale uns heute fressen würde, der würde sich vergiften an uns. Ja, aber Gott sei Dank ist jemand in Christus, weißt du, er kann sagen, ich bin eine neue Schöpfung. Und unser Glaube ist, was uns Immunkraft gibt, Immunstärke schenkt, uns immunstark macht. Unser Glaube. Weißt du, wir müssen einfach durch den Glauben an Jesus Christus unsere Niederlagen überwinden. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. So ist es. Was sind die Gebetshindernisse? Negatives Denken, Worte des Unglaubens, Worte der Krankheit, der Not. Weißt du, Gott ist größer als jede Not, Lob und Dank. Er ist stärker als jeder Teufel und jeder Dämon. Überwinde deine Niederlage. Weißt du, wir müssen lernen, was der Paulus uns vorgemacht hat in seinem Korintherbrief, zweiten Korintherbrief. Er wurde gesteinigt, geschlagen, wilden Tieren vorgeworfen. Er schüttelt den Staub ab und geht weiter. Sei nicht so zimperlich. Wahre Christen müssen abgebrüht wert sein. Fange an zu glauben, das, was die Bibel lehrt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann im First-Class-Hotel übernachten, ich kann in einer Heuschuppen übernachten, ich kann in einem Loch irgendwo in einer Höhle übernachten, ich kann auch im guten, schönen Zimmer, Ferienwohnung übernachten, verstehst du? Ich vermag alles. Sei nicht so pingelig. Und das ist nämlich, warum hier im Westen ganz besonders viele Gebete bei den Christen nicht erhört werden. Die sind so verweichlicht, verwöhnt. Wohlstandsgesellschaft macht uns krank und kaputt, dass wir nichts mehr aushalten. Sag das, was Gott sagt. Oh, geh hin, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sagt der Herr. Und wenn du, und ich schicke dich als Schäfchen, sagt der Herr Jesus, mitten unter die Wölfe, sei klug und ohne falsch. Sei clever. Ja, aber vergiss dein Aber, das Aberglaube sowieso. Warum haben so viele Christen keine Gebetserhörungen? Soll ich dir sagen? Der Teufel will den Plan Gottes in deinem Leben zerstören und er bringt es fertig durch Gedankeneinpflanzung. Gedanken kann er nicht lesen. Und den Plan Gottes kann er auch nicht, weil du bist in Christus eine neue Schöpfung. Er weiß nur das, was du früher warst oder werden solltest. Aber du bist jetzt eine neue Schöpfung. Aber er kann die Gedanken einpflanzen. Hast du es gehört? Hör mal, was sie da alles erzählen über dich, was sie da schreiben über dich oder was da hintenrum mit vorgehaltener Hand gesprochen wird. Er will den Plan Gottes in deinem Leben vereiteln mit den negativen Dingen, Problemen und Schwierigkeiten, Ängsten und Befürchtungen. Da war ein Junge, was heißt der Junge, der Vater war das, der hat eine Imbissbude gehabt an der Autobahn, irgendwo da in Amerika, an der Highway. Und da hat einfach ein Schild hingestellt, hier gibt es frische Brötchen und gute Würste. Und da sind viele Leute stehen geblieben an dieser Schnellstraße und das Geschäft florierte mehr und mehr und mehr. Und dann hat er größere Bude aufgestellt, hier gibt's gute Würstchen, frische Brötchen und da blieben viele Leute. Dann hat er seinen Sohn auf die Universität geschickt und da mit der Betriebswirtschaft studiert und er kommt wieder und der Vater sagte, Junge, wir müssen unser Geschäft vergrößern. Da kommen die Leute, du glaubst gar nicht, die sind so hungrig nach meinen Würstchen und nach meinen frischen Brötchen. Dann sagt er, Papa, du liest keine Zeitung, du hörst kein Radio und du siehst kein Fern. Wir haben eine Inflationskrise im Land. Und der Vater ist dann, wenn der Junge studiert, der muss es ja wissen. Wir haben eine Inflationskrise. Ich muss mich verkleinern, ich darf nicht mal noch größer machen und mich übernehmen. Und weißt du, was geworden ist? Er ist wieder runtergekommen bis auf diese eine kleine Bude, wo er angefangen hat am Anfang. Mein Sohn sollte wissen, der hat studiert. Vergiss das Studierte, vergiss die ganzen Expertengläubigen. Verstehst du? Und die ganze Expertengläubigkeit. Daher kommt das ganze negative Denken. Der Herr Professor hat es gesagt. Es gibt noch einen größeren Professor, das ist unser Herrgott im Himmel. Der weiß es. Und der sagt, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich habe zugelassen und ich werde es auch wieder wegnehmen. Er ist von selbst gekommen und geht auch von selbst weg. Verstehst du? So einfach. So einfach. Plag dich nicht so viel. Beschäftige dich viel mehr mit Gott. Und nicht mit Ärzten und Gesundheitsbüchern und google nicht so viel über das und jenes. Je mehr du googelst, und da wirst du erstaunt sein, der eine sagt so, der andere sagt so, und am Schluss wirst du verrückt und wirre. Der Teufel will dich nur beschäftigen, dass du keine Zeit hast mehr für dich selbst, kein Interesse mehr an der Bibel, am Wort Gottes, dass du auch gar keine Zeit dazu hast. Weißt du, ich habe eines gelernt, von mir kann die Welt untergehen. Mein Leben geht trotzdem weiter. Ich habe nichts davon, wenn die Welt untergeht. Die wird eines Tages für mich untergehen, wenn ich nicht mehr da bin. Weißt du, die Hauptsache, mich gibt es noch und Gott gibt es. Und denk an dich selber. Denk an dich selber, nimm dich selbst wichtig. Und denk nicht an die ganze Welt. Du musst nicht die Frösche retten und was weiß ich jetzt, alles möglich, was noch auf die Lurche und ach was die Leute alles so retten wollen. So viele Menschen werden fremdbestimmt. Sie leben nicht ihr Leben, sie werden gelebt. Und Jesus hat gesagt, kümmere dich nicht so viel um diese Dinge. Sorget euch nicht, sagt er. Der Vater im Himmel. Und wenn du voller Sorgen bist, kannst du gar nicht richtig beten. Sorgen sind Gebetshindernisse. Wir müssen planen. Aber planen und Sorgen sind zwei Paar Stiefeln. Sorgen ist, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du verzweifelst, dass du alles aus der Hand gibst, dass du dich anderen überlässt, den Ärzten, den Richtern, den Rechtsanwälten, den, was weiß ich, den Pastoren. Du sollst dein Leben, dein Schicksal selbst in deine Hand nehmen und nicht gelebt werden. Und ein nächstes großer Gebetshindernis ist der Geist der Isebel. Weißt du, was der Geist der Isebel ist? Die sagt zu ihrem Ahab, als es dann um diesen Weinberg von dem Naboth ging, du, ich hole es, ich besorge es, damit du einen Gemüsegarten machen kannst. Ich mache das schon. Geh ins Bett, leg dich ins Bett, ich werde es für dich machen. Weißt du, dieses Bequeme, der Geist der Isebel ist Bequemlichkeit. Ich mache das schon für dich. Wenn andere Leute für dich was machen müssen, nein, du musst dein Schicksal selbst in der Hand nehmen und sagen, Gott, helfe mir, ich werde es machen. Entweder kriege ich es, entweder steht es mir zu, oder habe ich kein Recht. Und wenn wir beten, wir müssen herausfinden, habe ich ein Recht, darum zu bitten. Steht es mir zu? Dir steht nicht alles zu, was dir so einfällt. Einen anderen Mann zu heiraten oder eine andere Frau zu heiraten und dein Mann und deine Frau vorzuschicken. Weißt du, Jesus hat sich nicht so viel gekümmert um die Juden. Ach, lass dir Sabbat feiern oder nicht feiern. Was soll's, oder die ganzen Reinheitsgebote, was Menschen als Satzungen haben. Halt dich nicht an diesen Dingen. Die halten dich ab vom Wesentlichen. Mit ihren Nebensächlichkeiten. Und der Teufel versucht uns so von der Hauptsache, vom Gebet, vom Glauben, von der Liebe zu Gott, durch Nebensächlichkeiten abzuhalten. Jesus wusste, mein Vater gibt mir nur gute Gaben. Was ich bitte, das werde ich auch bekommen. Wenn dein Konto, dein Sparbuch oder dein Konto, was auch immer ist, in Ordnung ist, dann kannst du jederzeit Geld abheben, wenn es gedeckt ist. Bei den meisten Christen ist ihr Konto überzogen und nicht in Ordnung. Sie sind in roten Zahlen. Und das ist eine Katastrophe. Und bei vielen Christen, wenn ich so beobachte und höre, bei denen ist das Konto gesperrt. Die können jetzt für die nächste Zeit gar nichts abheben. Dann müsste erstmal das Konto gefüllt werden. Und viele haben vergessen, das Konto zu füllen. Die haben immer abgehoben, abgehoben, abgehoben. Viele leben blind in den Tag hinein, sind überschuldet, geistig genommen, haben sich übernommen, wie auch immer. Wie übernimmt man sich? Indem man über seine Verhältnisse lebt. Geistlich. Du machst viel zu viel. Frag Gott, soll ich das nicht? Und der Teufel wird immer zu dir kommen, mach das, mach das, mach das. Lass die Steine zu Brot werden. Zeig, spring runter vom Dach. Ja. Also viele geben sich an, was sie alles so können. Ich muss dir ehrlich sagen, seitdem ich mit dem Herrn Jesus so richtig gehe und wandle, ich muss sagen, ich kann gar nichts. Er kann alles. Er ist alles. Und er wirkt durch mich, so viel Raum ich ihm gebe und gestatte, Herr, mach es. Leb nicht über dein Verhältnis. Mach das, was du sollst. Und das richtig und gut und von Herzen. Und das, was Gott nicht von dir will, das lass es bleiben. Ich habe in Stuttgart eine Schwester gehabt, die kommt zu mir und sagt, Bruder, ich brauche Gebet, ich bin machtlos. Und sage ich, was ist passiert? Weißt du, ein Evangelist aus Amerika hat geschrieben, er braucht Geld für die Mission. Und ich sollte, wenn ich selbst kein Geld habe, zur Bank gehen, abheben und ihm eine Spende schicken. Und ich habe es gemacht und jetzt kann ich die Raten, Bruder, nicht mehr bezahlen mit meiner Rente. Die heult. Und ich habe diesen Bruder, ich kenne diesen Evangelisten, der hat über 20 Oldtimer in seiner Sammlung. Wenn er einen verkauft hätte, könnte er ganz Afrika missionieren. Aber dann dieses alte Weiblein in Not, in Seelennot zu stürzen, geh zur Bank und heb ab, das ist nie und nimmer Gottes Wille. Gott will nicht, dass wir uns verschulden, uns übernehmen wegen dem Reich Gottes. Die Seelen gehen verloren. Ich will die Wahrheit sagen. Ich habe nichts davon, wenn ich schleime. Weißt du, man verausgabt sich, wenn man mehr gibt, als man hat, als man ist, als man kann. Tu das, was du kannst und das gut und von Herzen. Gott will, dass wir normal leben, uns nichts übertreiben. Und was viele Christen, und das sind Gebetshindernisse, warum Gott sie abschneidet, zur Seite stellt, in Urlaub schickt, weil sie sich übernehmen. Sie greifen in fremde Ämter, so wie diese Kephas-Söhne. Sie kommen dann als Befreier, obwohl sie selber Befreiung brauchen. Sie tun Dinge, wozu und wofür sie kein Recht haben, von Gott aus gesehen, nicht von irgendwelcher Organisation. Gott muss uns die Erlaubnis geben, dieses grüne Licht. Jetzt soll ich die Philister angreifen? Jetzt soll ich das und das tun? Viele haben noch nicht die geistliche Reife oder gar keine Ahnung über die Zusammenhänge, wie das alles so funktioniert. Und das sind die Gebetshindernisse, indem wir uns übernehmen. Oh Gott! Und dann kämpfen wir in die falsche Richtung. So wie meine Geschichte da, dieser Ritter da irgendwo, der kommt verbeult, verstaubt nach Hause und sagt, Meister, also mein Herr, ich habe gekämpft für dich. Dann sagt er, wo? Im Süden. Aber dann sagt er, da habe ich keine Feinde. Und dann sagt er, aber jetzt hast du welche. Verstehst du? Und so geht es. Und dann haben wir plötzlich welche Feinde, wo bisher noch gar keine waren. Also, geistliche Reife, ganz wichtig, Geschwister. Viele haben noch keinen Durchblick in viele Dinge. Sie sind blind für die List Satans, wie der die Leute so reinlegt, so mach du das. Leg dich ins Bett, ich mach das für dich. So. Und dann verstricken sie sich und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann, weißt du, dann sind sie gebunden und gefesselt. Und der Teufel fesselt uns mit Seidenfäden, nicht mit eisernen Ketten, vergiss es. Sowas hat er gar nicht. Aber mit Seidenfäden. Und die merkst du gar nicht so Stück für Stück, so nach und nach. So sind nette Leute, liebe Menschen. So viele, die der Teufel gebunden hat, sind so nette, ehrliche Menschen, sind Goldschätze eigentlich, aber die sind auf dem Teufel auf dem Leim gegangen. Weißt du, sie sind vielleicht in einer verlogenen Gesellschaft, in einer toten Kirche, und dann der Teufel erzählt, das kannst du alles, wir haben Autorität. Da, diese geistliche Kriegsführung, der größte Unsinn, was es gibt. Verstehst du? Wir haben die geistliche Waffenrüstung und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Aber da gehen sie, da sind einige Leute hier von Berlin nach Dänemark gefahren und gegen das Rotlichtmilieu irgendwo protestiert und gewettert. Und als sie zurückkamen, ihre Ehen gingen kaputt. Der Schuss ist nach hinten gegangen. Geistliche Kriegsführung. Die kommen in die Teufelsküche. Wenn du nicht würdig bist und nicht von Gott einen Auftrag hast, wirklich einen Auftrag hast, wie David Wilkerson mal hatte, dass er zu den Rauschgiftsüchtigen ging und ihnen half, dort loszukommen und hat die Leute befreit, dann lass die Finger weg. Viele fragen sich, warum passiert in meinem Leben so viel Negatives? Da ist überhaupt nichts Positives. Warum hört Gott mich nicht? Warum sind so viele Blockaden und Probleme da? Ich will dir die Wahrheit sagen. Höre auf, den Teufel zu füttern. Und hör auf, dem Teufel zu dienen. Tu nicht das, was dein Fleisch dir sagt. Unser Fleisch ist eines der größten Hindernisse fürs Gebet. Wenn ich bete, da passiert was. Verstehst? Ich heile. Ich habe ihn zum Herrn geführt. Ich habe das und das. Nein, wenn etwas passiert, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Ich habe aufgehört, ich habe es gemacht. Oder Billy hat es gemacht. Oder Stanton hat es gemacht. Was weiß ich, wir haben liebe Brüder. Aber weißt du, die Leute gucken auf die Menschen und nicht auf Gott. Und dann geht der Schuss nach hinten. Und Gott gibt seine Ehre niemand anderem. Das ist, was ich erlebt habe. Gott hat sich in Jesus offenbart. Und da ist mir noch was Großes, verstehst du? Außer Jesus hat Gott uns nichts anzubieten. Nur Jesus. Und gib ihm den Namen Jesus und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. So viele Menschen beten zu Gott, aber vergiss es. Gott kann dir nicht helfen, in aller Liebe. Wenn er dir hilft, dann nur durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, dann nur durch ihn. Und er ist, der den Heiligen Geist bitten, den Vater bitten wird, dass er der Heilige Geist gesandt wird und uns dient. Vergiss das ganze Gefasel über Gott. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Nur. Also wenn du was haben willst, diesseits und jenseits vom Himmel, Jesus, Jesus, Jesus. Und eines der Gebetshindernisse ist, weil der Name Jesus nicht mehr verwendet wird heutzutage. Mehr als Jesus kannst du von Gott nicht bekommen. Nicht nur, Gott, gib mir Liebe, gib mir Geduld, gib mir Reinheit, gib mir Hoffnung, gib mir Frieden. Das wirst du nicht kriegen. Wenn Gott dir etwas gibt, ist Jesus. Und in ihm ist alle Weisheit der Gottheit. Alle Schätze des Himmels verwurzelt, eingepackt und das kannst du nur auspacken. Bitte um Jesus, bitte nicht um Liebe. Die wirst du nie kriegen, es sei denn, du kriegst Jesus und den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Und wer Jesus nicht sieht, soll ich euch sagen, was die sehen? Gespenster, den Teufel, Weltuntergang, die Hölle. Weißt du, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn deine Verbindung zu Jesus stimmt, funktioniert dein Gebetsleben. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, ich werde es tun. Der Vater wird es tun. Und der Heilige Geist wird es vollenden. Wenn du im Bad bist und dein Wasserhahn aufdrehst, kommt Wasser raus, normalerweise. Und wenn da kein Wasser rauskommt, musst du sagen, da stimmt doch was nicht. Das ist was faul. Oder wenn du zum Elektroschalter gehst und knipst und Licht angeht, ist okay, da ist alles in Ordnung. Wenn aber kein Licht angeteilt ist, entweder die Birne durchgebrannt, die Sicherung aus, durchgeknallt oder das E-Werk liefert keinen Strom oder du hast deine Stromrechnung nicht bezahlt. Alles kann drin sein. Und dann musst du die Ursachen suchen, woran liegt es, warum habe ich keinen Strom heute. Gott hat genug Energie und er gibt gerne. Aber vielleicht bist du von der Quelle abgeschnitten. Und das ist einer der Gründe, warum meine Gebete nicht erhört werden. Verstehst du, ich bin von der Quelle abgeschnitten. Kein Strom da. Gott hört Gebete. Und jetzt, bitte, hör mir gut zu. Gebete von heiligen Menschen. Nicht Scheinheilige, heilige Menschen. Von Menschen, die Gott gehören, die auf Gott hören, Gott dienen, Gott vertrauen, sich auf ihn verlassen. Heilige Menschen, die seine Kinder sind, die sicher sind, ich bin erlöst, mein Erlöser lebt. Oder, weißt du, die ganz genau wissen, die sich nichts einbilden. Du hast eine Verbindung mit Gott und dann kannst du reden, den Vater bitten, ihm dein Herz ausschütten. Was hindert meine Gebete noch ganz schnell? Streit. Streit hindert meine Gebete. Streit unter Eheleute. Streit in der Gemeinde. Weißt du, wenn wir unsere Pflicht nicht erfüllen, das hindert unsere Gebete. Wenn wir nicht treu sind, das hindert unsere Gebete. Wenn wir unser Gelübde dem Herrn gegenüber nicht bezahlen. Wenn du Gott ungehorsam bist, das ist eine heimliche Sünde. Was du tust so, als wenn du Gott dienen würdest. Der König Saul hat auch so getan, als er gegen die Amalekiter kämpfte. Ich habe alles getan. Aber dann, weißt du, hat doch was, dass die fetten Tiere und den König da verschont. Oder als Jericho fiel, dieser Achan, der hat was mitgenommen und mitgehen lassen, Josua 7. Gott sieht alles. Und das ist, was den Sieg, den Glauben verhindert. Wenn wir etwas verheimlichen, etwas blockieren, etwas verstecken vor Gott. Weißt du, wir sind gute Kinder Gottes, aber irgendwo Heimlichkeiten. Rebellion gegen Gott blockiert unsere Gebete. Oder Unordnung in unserem Leben. Es ist so wichtig, dass du Ordnung hast. Ich gehe jetzt diese Dinge nur mal runter, damit wir wissen, es ist keine Spielerei. Wir wundern uns, warum hört Gott nicht mein Gebet? Weil wir vielleicht nicht demütig genug sind. Also Stolz ist ein Gebetshindernis. Und Stolz ist die Ursünde gewesen überhaupt. Oder Gotteskinder, die nicht bereit sind, den Kreuzesweg zu gehen. Auch das gehört dazu. Weißt du, Gott will, dass du alles verkraftest, dass du vergeben kannst, dass du alles hinnehmen kannst, dass du sogar Steine schlucken kannst. Verstehst du? Wenn Leute dich beleidigen, belästigen und bedrängen, dass du nicht so ernst nimmst, dass du nicht nachträgst. Ja, Herr, du weißt alles. Viele Christen wissen nicht, was Heiligung ist und Heiligung nachzujagen. Gebetshindernisse. Weißt du, wir müssen auch lernen, Unrecht zu erdulden, zu ertragen. Auch das gehört zum christlichen Leben. Benachteiligungen zu verkraften. Gebetshindernisse, ganz schnell noch, unbezahlte Schulden, Rechnungen, unbereinigte Verhältnisse. In Matthäus 5, Vers 23 heißt es darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und verspürst, aha, da ist was, und verspürst, dass dein Bruder oder Schwester auch etwas gegen dich hat, so lass die Gabe, das Opfer stehen und geh und versöhne dich mit ihm, deinem Bruder, und dann komm erst und opfere. Und dann komm und bete es. Denn Opfer und Gebet hängen zusammen. Unversöhnlichkeit, habe ich schon gesagt. Vergessen ist keine Vergebung. Unerledigtes in unserem Leben sind Fallen Satans, wo er uns wieder am Schopf packen kann und sagen, so mein Freund, weißt du was es ist? Das ist wieder eine Blockade. Du kannst so viel bitten, so viel du willst, es wird nicht passieren. Solange das noch in deinem Leben ist, und vergib uns unseren Schuldigern nicht, dass du Vergebung aussprechen musst, sondern du musst auch sogar deinen Schuldigern vergeben, die an dich schuldig geworden sind. Der dich beneidet, eifersüchtig auf dich ist, neidisch. Weißt du, Pharao war verstockt, als die Kinder Israel zum Herrn schrien, sein Herz war verhärtet. Ein verhärtetes Herz blockiert die Gebete. Gott konnte für den Pharao nichts tun. Der musste ruiniert werden, bevor er kapiert, um was es geht. Nichts ist schlimmer als ein verhärtetes Herz. Man weiß das Richtige und tut es nicht. Oder so wie dieser Pharao. Weißt du, da war so dick, da hagelte es und so weiter. Oh, Moses, bete, dass dieser Hagel vorbei ist. Und der Hagel war vorbei und hat wieder alles vergessen. Das ist ein verhärtetes Herz. Du erlebst Wunder Gottes. Gott heilt dich, Gott berührt dich, Gott segnet dich. Und es ist vorbei. Ach, Herr, rutscht mir den Puckel runter. Und dann geht's wieder weg. Da muss wieder die nächste Plage kommen. Und so geht's von einer Plage zur anderen. Das sind keine Gebetserhörungen. Ja, Gott hilft uns. Gott hilft uns, aber das Herz ist verstockt von diesem Pharao. Noch ein paar andere Gedanken ganz schnell. Ich habe schon in diesen Predigten jetzt über das Gebet schon mal erwähnt. Malachi Kapitel 2, Vers 13. Die verstoßenen Frauen, die blockieren die Gebete der Juden. Malachi 2, Vers 13. Die verstoßenen Frauen, die ganzen Ex, sind für viele Gebetshindernisse. Ex-Mann, Ex-Frau, was auch immer war. Gott sieht das Elend der Einzelnen und es ist ihm wichtiger als die Gebete der frommen Juden. Gott liebt die Verstoßenen, die Verachteten und vorsichtig, was du über die Menschen denkst. Gott hat sich erwählt, das was nichts ist vor der Welt, diese Verstoßenen. Weißt du, was nichts vor dieser Welt ist? In unserer modernen deutschen Sprachkultur, da sagen so, der ist mir ein Arschloch, verstehst du? Und dann reden sie so, die Leute werden als Arschlöcher behandelt. Weißt du, was das heißt? Es ist Diskriminierung. Und diese blockieren deine Gebete. Wenn du andere Menschen, du Narr, weißt du, das ist ganz vornehm ausgedrückt, du Dummkopf, du Trottel. Unsere Sprache ist es. Und ich habe gesagt, die Zunge ist so ein kleines Ding. Und das ist, was uns blockiert. Gott hört die Gebete der Bedrängten, der Diskriminierten, der Beleidigten. Weißt du, der schluckt das. Der sagt, na gut, lass dich reden oder lass den reden, was der will. Ich weiß, wer ich bin, Kind Gottes. Aber dieser Bumerang fällt dann auf dich selber zurück. Wenn du jemanden bedrängst, also Gott überhört und übersieht dich. So wie aus Malachi gelesen hat, viele kümmern sich nicht um ihre Kinder, so wie ich da erzählt habe von dieser Mutter oder dieser Kinder bei der Beerdigung von dieser Mutter. Oder manche Eltern kümmern sich nicht um die Kinder. Dieser Tag habe ich mit jemandem telefoniert. Ja, aber du hast bestimmt noch Kinder. Sagt er, ja, die wohnen in Berlin hier, aber ich will mit denen nichts zu tun haben. Und das wollen Christen sein. Ich will mit meinem Sohn, ich glaube Sohn war das, nichts zu tun haben. Und das sind sogar Enkel. Und das sind Fromme. Und die kommen manchmal sogar hierher im Gottesdienst. Ich will damit nichts zu tun haben. Bin verstritten. Noch ein paar kleine Gebetshindernisse. Wenn man faul ist und nachlässig ist. Oder und so weiter. In der Bibel heißt es, verflucht ist jeder, der das Werk des Herrn nachlässig treibt. Entweder bist du kalt oder heiß, aber lauwarm. Das ist für Gott ein Übel, ein Gräuel. Und die Bibel sagt, wer die Hand an den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und deshalb fleißig sein, treu sein, dein Gelübde bezahlen, dein Eheversprechen, dein Taufversprechen oder welches Versprechen auch immer ist. Weißt du, eigentlich müssen die Christen nicht schwarz auf weiß alles haben, aber du musst heute sogar bei den Christen alles schriftlich machen. Sonst kannst du denen gar nicht trauen. So per Handschlag, verstehst, jawohl, das ist mein Bruder und ich vertraue dir. Das sollte wahr sein, aber das ist heute nicht mehr bei den Christen. Die sind weit weg von Christus entfernt. Unaufrichtigkeit ist ein Gebetshindernis. Unversöhnlichkeit verhindern unsere Gebete, betrüben Gott. Paulus schreibt hier und er sagt, dass man vor Gott hochhalten sollte, heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel und ohne dass Blut an den Händen klebt. Ein Thema für sich selbst, habe ich nicht die Zeit dazu. Und in 1. Johannes 3, Vers 15 und so weiter, da heißt es, wer seinen Bruder hasst, jetzt bitte halte ich fest, der ist ein Totschläger, ein Mörder. Und du wirst doch nicht glauben, dass Gott das Gebet eines Mörders erhört. Wer seinen Bruder hasst, Schwester auch, seinen Bruder. Ein weiteres Gebetshindernis, Habsucht und Geiz, ganz schlimmes Gebetshindernis, Sünden, die Gott hasst. Das ist ganz besonders Geiz und Habsucht. Und Geiz oder Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Beim Kain und so und überall. Habsucht ist eine Sünde, die uns den Himmel verschließt. Und um von der Sünde befreit zu werden, es bringt den Zehnten. Das ist schon ein Stück, wo du nicht was haben willst, sondern du gibst. Und dann wird es dir gegeben. Malachi Kapitel 3, Vers 7. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, das ist gegen die Juden, jetzt gegen Israel. 400 Jahre lang hat kein Prophet mehr geweissagt, wahrscheinlich durfte er nicht mehr weissagen, denn die wollten nicht, sowas nicht mehr nochmals hören, was sie jetzt hier durch den Prophet Malachi hören. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich zu mir um, sagt der Herr, dann werde ich mich zu euch wieder zuwenden und eure Gebete hören. Das verspreche ich. Aber ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn dir getan? Uneinsichtigkeit ist ein Gebetshindernis. So, und ich antwortete euch, sagt der Herr, findet ihr es etwa für richtig, dass ein Mensch Gott betrügt? Und dann kommen die schlauen Juden wieder und sagen, doch Herr, mit was betrügen wir dich? Oder was auch immer ist, mit den Zehnten und Hebopfer. Nur nebenbei, lesen wir es weiter hier. Und ihr verweigert mir das, was mir zusteht. Und mein Fluch, heißt es dann weiter, lasst es schwer auf euch. Mein Fluch. Da brauchst du die ganzen Generationsflüche gar nicht nachvollziehen und nachgehen und diese ganzen Familienaufstellungen. Und ich höre euch nicht. Nur wegen dem, weil ihr mich betrügt, sagt der Herr. Der Herr betrügt nicht. Gott lügt nicht. Es ist entsetzlich, bestürzend, was das Volk Israel sich da leistet. Sie berauben Gott. Und deshalb, Abkehr von der Habsucht, was auch immer ist. Und Gott sagt, wenn ihr das tut, dann will ich die Fenster des Himmels wieder aufmachen. Gebetshindernisse beseitigen. Und Zehnte, neulich hat mir hier jemand gefragt und gesagt, ja, Zehnte, das ist nur für die Juden gewesen. Habe ich gesagt, von wegen. Abraham war kein Jude, kam aus Chaldea, war ein Babylonier und hat den Zehnten gebracht. Die Patriarchen waren allesamt noch keine Juden. Erster Jakob, mit Jakob fing die Rasse an. Verstehst du? Und der Zehnte wurde überall in der Bibel gebracht, auch im Neuen Testament. Und Jesus hat nicht widersprochen, als der Pharisäer sagt, und ich zahle meinen Zehnten. So, gib, und es wird dir gegeben. Eigentlich, wir sollten freigebig sein. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Wir sollen einfach Gutes tun, so gut es geht, so gut du es kannst. Weißt du, der Beter soll groß sein im Nehmen, aber auch groß sein im Geben und groß sein im Empfangen. Und ich sag dir ein Geheimnis, je mehr du gibst, desto mehr gibt dir der liebe Gott, dass du geben kannst. Als Richard Wurmbrand mal bei uns hier in der Friedrichstraße war, dann nehmen wir ein Missionsopfer für die verfolgten Christen auf und meine Frau gibt die letzten 20 D-Mark, was wir noch dabei hatten. Damals gab es noch die D-Mark. Gibt die 20 D-Mark und wir gehen, es war so ein Tag wie heute, so heiß, und wir gehen dann an einer Eisdiele vorbei und dann sagt sie, könnten wir nicht ein Eis kaufen? Und dann muss ich sagen, du, ich habe gar kein Portemonnaie heute dabei. Und dann sagt sie, und ich habe mein letztes Geld ins Opfer geworfen, 20 D-Mark. Und wir saßen da und wir sind weitergegangen und dann besucht uns noch an diesem Abend jemand und dann sagt, und diese Person gibt uns 200 D-Mark und sagt, weißt du, mir liegt es so auf dem Herzen, euch zu helfen. Verstehst? 20 D-Mark geben wir weiter. Jemand anderes kann uns kein Eis leisten, obwohl wir gerne gehabt hätten. Aber Gott versorgt uns dann für den Rest des Monats 200 D-Mark. Verstehst? Das war für uns so ein Wunder. Gib und es wird dir gegeben. Und so, und dann plötzlich gehorchen manche Leute, die tun etwas, was sie noch nie in ihrem Leben getan hat. In diesem Fall war es auch so eine geizige Person. Und sie sagt, der Herr hat mich so aufs Herz gelegt. Und wohl dir, wenn du von jemandem was bekommst, verstehst, bevor Gott uns etwas gibt, müssen wir zuerst mal großzügig sein. Und nicht kleinlich. Denk an die Witwe in Sarepta. Oh, back, jetzt dein Brot, sei gesegnet, back, bring mir den Kuchen zum Ersten, sagte Elia zuerst mal diese Witwen. Verstehst du, sie gibt und 18 Monate wird sie versorgt. Freigebigkeit wird gesegnet. Man muss im Glauben geben, nicht nur, hier hast du was. Weißt du, auch hier, wenn wir Opfer aufnehmen, gib im Glauben. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit finden, heißt es in der Bibel. Weißt du, im Glauben geben, Gott kann uns segnen. So wie diese Witwe. Gib mir zuerst das Stück Kuchen oder das Stück Brot. Für Gott ist nicht so schwer. Weißt du, aber wer wenig sieht, 2. Korinther 9, Vers 6, und wer kärglich sieht, der wird auch sparsam kriegen und kärglich bekommen und ernten. Seh im Reich Gottes und da ist die Verheißung, du wirst hundertfach wieder ernten. Weißt du, und das begünstigt auch deine Gebete. Wir haben diese Tage auch gehabt vom Cornelius. Deine Almosen und deine Gebete sind bei Gott angekommen. Stell dir mal vor, der Kerl wäre geizig gewesen, der hätte nur gebetet. Da wäre nicht weit, sein Gebet wäre nicht weit gekommen. Aber deine Almosen und deine Gebete, die haben mich erreicht. Ein Saatgut kann vieles sein, verstehst du? Sehe das, deine Zeit, deine Kraft, deine Talente, was es auch immer ist, zur Ehre Gottes. Du brauchst sie selber, aber stell Gott zur Verfügung, gib zur Ausbreitung des Evangeliums, was auch immer ist. Und Gott will nicht nur Opfer, sondern er will Gehorsam. Und das ist, was manchmal die Gebete verhindert. Ungehorsam. Ich opfere. Ich werde nie vergessen, wir haben in Stuttgart ein Missionsopfer auf. Da sitzt ein Mann vorne und er nimmt seinen 100-Mark-Schein raus und streichelt schön. Dass alle sehen, was er gibt. Weißt du, Gott will nicht, dass alle sehen, was du gibst. Aber dieser Mann hätte in die Mission gehen sollen. Gott hat einen Auftrag für ihn, ich meine nicht groß nach Afrika, aber er hätte was für den Herrn tun sollen. Aber er wollte nicht, er gibt lieber 100 D-Mark. Manchmal will Gott von uns nicht die 100 D-Mark, sondern Gott will unser Leben, unsere Kraft, unser Ohr oder was auch immer sein mag. Gehorsam ist besser als Opfer. So, Bitterkeit habe ich schon gesagt, blockiert unsere Gebete. Unglaube oder Gleichgültigkeit dem Wort Gottes gegenüber. Wer sein Ohr abwendet, Sprüche 28,9, von der Weissagung und Weisung und es nicht hören will, dessen Gebet ist Gott ein Gräuel. Wer die biblische Unterweisung nicht hören will, der ist Gott ein Gräuel. Der kann plärren, so viel er will, der kann beten, so viel er will, der kann schreien, so viel er will, passiert nichts. Und viele Seelen wundern sich, warum komme ich nicht weiter? Weil sie einfach die Bibel nicht ernst nehmen. Weil sie nicht Tag und Nacht sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die beschäftigen sich mit ihrem Smartphone die ganze Nacht durch. Oder was weiß ich, U-Bahn, dann wird immer wieder rumgespielt und was auch immer ist. Der Teufel steht so raffiniert, unsere gute Zeit uns zu stehlen. Manchmal höre ich Musik beim Radio, wenn ich hierher fahre. Aber weißt du, das kotzt mich manchmal auch an. Und weißt du, da wirst du abgelenkt. Statt dass man betet und sich vorbereitet auf den Gottesdienst, hört man Musik und da hörst du nichts Gescheites. Lauter Schnulzen. In aller Liebe. Mag recht sein. Verstehst du ein bisschen? Aber Gott will, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen und so oft schalte ich gleich das Radio aus. Muss ich ausschalten, denn ich sage, Herr, du bist mir wichtiger. Das Reich Gottes steht an erster Stelle als alles andere. Gelingen und Erfolg hängt von unserem Verhältnis zum Herrn ab. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird alles uns zufallen. Noch Johannes 15, Vers 7. Bleibt am Weinstock. Die Rebe soll am Weinstock bleiben. Bleib im Herrn. Und dann heißt es, und du wirst bitten, was du willst, und es wird dir gelingen. Geistliche Nachlässigkeit, dem Wort Gottes, dem Gebet, dem Gottesdienst gegenüber, betrüben Gott. Und wenn Gott traurig ist, kriegst du auch nichts. Dann sind deine Gebete verhindert. Der Segen kommt nicht an. Psalm 66, Vers 18. Wenn ich noch Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, hätte Gott mich nicht gehört. Wenn du noch dumme Gedanken, Sünde in deinem Herzen hast, welcher Art auch immer, dein Gebet wird nicht erhört. Unrecht verhindert unser Gebet. Wenn du planst, weißt du, ich zeige denen. Lieber Gott, offenbar dich mir, begegne mir. Herr, gib mir das und so weiter, damit die sehen, dass du mit mir bist. Also, es geht nicht, dass du Recht bekommst. Wichtig ist, dass Gott in unserem Leben Recht bekommt. Gebetslosigkeit ist eine andere Bezeichnung für Unglauben. Deshalb, Gebetslosigkeit ist so wichtig, dass wir sie abbauen, so gut wir können. Herr, hilf. Und das, was mir die Zeit raubt, dass ich das aus meinem Leben streiche, vielleicht Zeitung abbestellen, vielleicht mal Fernsehprogramm mal nicht einschalten und so weiter. Wie viel Zeit geht vom Fernsehen verloren? Denk drüber nach. Und was könntest du in dieser Zeit mit dem lieben Gott besprechen, wo du dich sammeln könntest, wo du stiller sein könntest, wo du inspiriert werden könntest, wo Gott sich dir offenbaren könnte, wo Gott deine Seele berühren könnte, wo Gott dich heiligen, reinigen könnte, wo mit dir was passieren könnte. Vater, ich danke dir, dass du auch heute Abend zu uns allen gesprochen hast, auch zu mir, Herr Jesus, und ich möchte dich an erster Stelle stellen. Du bist Nummer eins und du solltest Nummer eins sein in unserem Leben. Und deshalb hilft das, die Geschwister das alles verstehen und vielleicht noch einmal diese Predigt nachhören und noch einmal sich diese Gedanken aufschreiben, die hier gesagt worden sind, was die Gebetslosigkeit ist und was die Gebetshindernisse sind und was unsere Gebete verhindern. Herr, ich möchte, dass die ganzen Hindernisse, welcher Art auch immer, aus unserem Leben ausgemerzt werden. In Jesu Namen bitte, heilige du uns, Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, segne auch diese Stunde, wenn wir nach Hause gehen, hilf uns, dass wir diese